Wir kommen zum zweiten Abschnitt innerhalb des ersten Teiles. Es ist vielleicht eine Hilfe, wenn ich die Einteilung etwas deutlicher angebe. Diesen Abschnitt habe ich jetzt mit dem Kennzeichen Arabisch 2 versehen. Paulus spricht von Fürbitte. Arabische Zahlen sind unsere normalen Zahlen. Also zwei römische Zahlen, das wissen Sie, glaube ich, was das sind. Dies wäre jetzt Arabisch 2. Paulus spricht von Fürbitte. In den Versen 3 bis 8 spricht er von Dank und Gebet. Hier spricht er von Fürbitte. In den Versen 9 bis 23. Diesen längeren Abschnitt wollen wir aufteilen in zwei kleinere. Den ersten werde ich mit dem kleinen Buchstaben A versehen. Die Fürbitte wird beschrieben, und nämlich in Vers 9. Der Rest ist dann klein b, der Zweck der Fürbitte. Klein a, die Fürbitte wird beschrieben, Vers 9. Klein b, der Zweck der Fürbitte, die Verse 10 bis 23. Also, erstens a, klein a, die Fürbitte wird beschrieben in Vers 9. Wer tut die Fürbitte? Wer tut hier Fürbitte? Immer noch sind es Paulus und Timotheus nach den Versen 1 und 3. Wir beten, heißt es hier. Das sind nun Paulus und Timotheus. Das dürfte aber nicht die Mitarbeiter am Ende des Briefes, dort genannt, ausschließen. Wer immer noch sich zum Gebet hinzutun würde, wäre da eingeschlossen. Aber Paulus und Timotheus in erster Linie. Zweite Frage, für wen wird hier gebetet? Für die Kolosser. Aber es hat auch, wie vorhin gesagt, Bedeutung für uns. Wir dürfen, denke ich, sagen, Paulus hätte auch für uns gebetet. Dritte Frage, weswegen geschieht hier Fürbitte? Weswegen? Solche Fragen, wie ich sie jetzt eben stelle, sind geeignet, uns in den Text hineinzuführen. Denn wenn wir den Text lesen, sehen wir hier Antworten auf solche Fragen. Wenn ich zum Beispiel frage, weswegen, dann ist das erste Wort in Vers 9 die Antwort, deswegen. Aber deswegen schaut zurück. Das heißt, seit wir hörten, seit Paulus und Timotheus hörten von Glauben und Liebe, seitdem und deswegen gerade legt er Fürbitte ein. Er hat bis jetzt gedankt und gebetet, aber jetzt hat er eine besondere Fürbitte im Blick auf das, was er gehört hat. Deswegen, diese Merkmale, Glaube und Liebe, sind Merkmale echter Christen. Für echte Christen hat es immer Sinn, weiterzubeten. Für Unechte muss man beten, dass sie zu echter Umkehr kommen. Für die kann man nicht beten als für Christen. Aber hier betet Paulus für Menschen, die wirklich Christen sind. Vierte Frage, wie wird hier gebetet? Welches ist die Gebetsweise? Was sagt Paulus hier? Deswegen hören wir nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet und so weiter. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten. Mit anderen Worten, Paulus betet sofort. Sofort, als er diesen Bericht bekommt. Es ist wichtig, sofort über unsere Nachrichten zu beten. Sofort, wenn wir Bericht bekommen über einen Christen, über irgendeinen Tatbestand, ist es gut, wenigstens innerlich zu beten, dem Herrn davon zu sagen. Und Paulus betet nicht nur sofort, seit dem Tage, sondern er betet anhaltend, nicht nur dann, wann er hört, sondern seit dem Tage hören wir nicht auf, für euch zu beten. Die Kolosser dürfen wissen, Paulus hat für sie gebetet, und es dürfte seiner Fürbitte zuzuschreiben sein, dass die Irrlehre nicht weiter fortgeschritten war und dass Epaphras nach Rom gekommen war. Und weiter, wenn wir fragen, wie betet Paulus und Timotheus? Mehrseitig. Das heißt, es heißt hier, nicht auf zu beten und zu bitten. Das Beten ist ein größeres Wort. Schließt den Dank ein. Grundsätzlich ist es das Wort für beten. Aber bitten ist etwas Besonderes. Also wenn wir eintreten im Gebet, ist es angebracht, dass wir verschiedene Formen des Gebetes gebrauchen. Flehen, bitten, Fürbitte und so weiter. Fünfte Frage. Welches ist das Anliegen seiner Fürbitte? Was ist das eigentliche Anliegen? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Erfüllt werdet, erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Die Erkenntnis seines Willens ist das Kernstück seiner Fürbitte. Um wessen Willen geht es hier? Es geht, heißt es, seines Willens, um seinen Willen. Aber wer ist sein? Wenn wir die Schrift lesen, müssen wir uns Rechenschaft geben, das hilft, über die Art der verschiedenen Wörter, nicht nur über ihre Bedeutung. Ein wenig deutsche Grammatik und viel deutsche Grammatik hilft noch mehr, aber wenig deutsche Grammatik hilft schon eine Menge, um die Bibel zu verstehen. Wenn man nicht Wörter versteht und nicht weiß, wie sie gebraucht werden in Sätzen, dann darf man nicht erwarten, dass man die Bibel verstehen kann. Denn die Bibel ist mit Wörtern und Sätzen und Absätzen geschrieben. Das ist nun einmal so. Und zur Sprache gehört, dass man weiß, wie sie gebraucht wird. Wenn wir nun, besonders wenn wir einem Fürwort begegnen, einem Pronomen, dann ist es schwierig, weil das Pronomen selbst, das Fürwort, noch nicht deutlich genug ist. Und sein ist ein Fürwort. Sein Wille. Wer ist sein? Ja. Wenn ich sage, der Wille von Apollos, dann ist klar, Apollos ist ein Name, das war eine bestimmte Person. Aber nun betet Paulus, dass man seinen Willen erkennt. In diesem Fall ist es nicht schwer herauszubekommen, wer sein ist, nicht wahr? Nur nicht zu schnell. Grund angeben. Was heißt das? Wo finden wir heraus, wer sein ist? Nicht in Vers 9. Wo denn? Da müssen wir weiter zurück, ja? Denn irgendwo vorher muss das Wort stehen, der Name. Denn was ist ein Fürwort oder Pronomen? Ein Fürwort ist ein Wort, das für ein Dingwort, ein Hauptwort steht. Anstelle eines Hauptwortes steht. Wo ist das Hauptwort, für das hier sein steht? Nun, das steht nicht sofort. In Vers 6 ist von Gott die Rede. Die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. so wie ihr auch lernt von Epaphras, unserem Lieblingsgesandten, und so weiter. Epaphras wird es wohl nicht sein. Vielleicht Christus in Vers 7, vielleicht Geist in Vers 8. Grammatisch ist es hier nicht angegeben. Das heißt, im Text steht nicht genau, wer sein ist. Aber wir dürfen voraussetzen, dass Paulus von Gott spricht, weil bei so einem Mann wie Paulus Gott nicht weit weg in den Gedanken ist. Und die Kolosser dürften das wissen, weil sie wissen, wessen Wille maßgebend ist für unser Leben. Wenn Paulus hier sagt, seinen Willen, er hätte schreiben können, Gottes Willen, ja, aber Gott ist nie weit weg in seinen Gedanken. Und es sollte nie auch in unseren Gedanken so sein. Gott sollte nie weit weg sein in unserem Denken. Sein Wille ist maßgebend. Das erfahren wir im sogenannten Vater Unser. Dein Name werde geheiligt. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe, so wie er im Himmel geschieht, so auf Erden. Sein Wille muss geschehen. Hier ist die Rede von Autorität, von dem Willen einer Person. Gott hat einen Willen. Gott will etwas. Und dieser Wille ist maßgebend für uns. Was ist das für ein Wille Gottes, der maßgebend ist für uns? Das ist der Wille Gottes, oder das ist das, was Gott selbst tun will. Zunächst einmal. Gott will selbst handeln, und ich sollte wissen, was Gott tun will. Ich sollte wissen, was Gott getan hat, und ich sollte wissen, was Gott vorhat zu tun. Denn immerhin ist sein Weg maßgebend für meinen Weg. Ich bin sein Eigentum und seine Wege sind meine Wege. Dort, wo er hinkommt, da will ich hinkommen. Was ist also seine Zukunft? Was will Gott in Zukunft tun? Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich in Unsicherheit. Zum Beispiel, ich werde krank. Weiß ich, was Gott tun will? Da wird's deutlich, ja? Da muss ich jetzt wissen. Ich muss wissen, wo ich dran bin. Will Gott mich heilen oder nicht? Will Gott, dass ich krank bin oder nicht? Das weiß ich zunächst nicht. Aber was steht in der Bibel über Krankheit und Gesundheit und Heilung geschrieben? Das sollte man wissen. Paulus betet, dass man erfüllt ist von der Erkenntnis seines Willens. Ich muss wissen, was Gott tun will in solchen Situationen. Ich muss wissen, was Gott tun will, wenn es Schwierigkeiten gibt. Nicht im Detail, nicht in jeder Krankheit, aber ich muss wissen, was die Bibel über Krankheit sagt und was Gott dann tun will. Im Allgemeinen wissen wir, dass Gott manchmal die Krankheit will, denn alles kommt von ihm in mein Leben hinein. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die von Gott gerufen sind, für die, die ihn lieben. Werde ich krank, dann kommt das von Gott. Also weiß ich nicht, wie lange die Krankheit währt. Aber ich weiß, sie kam von Gott. Was Gott weiterhin tun will, weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich mich bald heilen will. Aber ich weiß so viel, die Krankheit kam von ihm. Und dann könnte es sein, dass er sie wollte. Und dass ich weiterhin krank bin. Das steht in der Bibel. Dass Gott die Krankheit haben will. Aber es kann auch sein, dass er mich heilen will. Wir wissen es nicht. Manche von ihnen wohnten früher im östlichen Teil Europas, einige vielleicht in Asien. Und sie hörten von einer Möglichkeit, in den Westen zu reisen, zu ziehen. Wollte Gott das oder wollte er es nicht? Ja? Was wollte Gott in ihrem Leben tun? Es war wichtig zu wissen, was will Gott tun? Wichtig ist, was Gott getan haben will von uns. Das ist das Weitere, wenn wir von der Erkenntnis seines Willens sprechen. Nicht nur, was will Gott tun, sondern was will er von mir, dass ich tun soll? Was will Gott getan haben, überhaupt von Menschen und von mir besonders? Was will Gott getan haben? Es ist wichtig, seine Gebote zu kennen, seinen Willen für unser Leben zu kennen. Im Allgemeinen und im Speziellen. Im Allgemeinen, was will Gott von allen Menschen? Was will Gott von der Gemeinde? Was will Gott von einzelnen Christen? Was will Gott von mir in meinem Leben? Und drittens, wenn wir vom Willen Gottes sprechen, dann dürfen wir auch daran denken, was Gott geben will. Was will er geben? Das gehört eigentlich aber schon zu dem, was wir am Anfang nannten. Was will er tun? Was will er geben? Was will er nicht geben? Von woher kommt Erkenntnis des Willens Gottes? Auch diese Frage wird in diesem Vers beantwortet. Wie wird sie beantwortet? Paulus betet, dass man erfüllt sei mit der Erkenntnis seines Willens. Wenn man betet, dann richtet man einen Wunsch an Gott. Wenn das Anliegen Erkenntnis des Willens Gottes ist, dann müssen wir voraussetzen, dass Paulus erwartet, dass Gott diese Erkenntnis gibt. Also Erkenntnis des Willens Gottes kommt von Gott, weil sie von Gott erbeten wird. Aber ich darf auch wissen, dass Gott bereits Weisungen gegeben hat. Und dann darf es vorkommen, dass Gott mich auf sein Wort hinweist, wenn er mein Gebet um Erkenntnis seines Willens erhören will. Aber die Erkenntnis selbst kommt von Gott, auch wenn ich sein Wort lese. Dabei ist es nutzlos, nur zu lesen, sondern ich sollte auch, wenn ich die Bibel lese, bitten, Herr, fülle mich mit der Erkenntnis deines Willens über dein Wort. Ich kann sonst dein Wort nicht verstehen. Nun steht geschrieben, dass man von dieser Erkenntnis erfüllt sein soll. Was bedeutet es, erfüllt zu sein von etwas? In der Bibel steht geschrieben, in der Apostelgeschichte, dass Menschen vom Zorn erfüllt waren. Was geschieht, wenn jemand von Zorn erfüllt ist? Dann bestimmt der Zorn das Denken und das Handeln dieses Menschen. Nichts anderes hat dann Platz. Sagen wir, er ist zornig, dann kann noch Platz für anderes sein. Aber heißt es, er ist erfüllt von Zorn, dann hat es keinen Platz für Nüchternheit, für noch etwas anderes, für andere. Erfüllt zu sein heißt, von etwas ganz und gar bestimmt zu sein. In den Abschiedsreden heißt es, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. Und deshalb fand er es so schwer, mit ihnen zu sprechen. Er wollte sie froh machen und es war kein Platz für Freude mehr. Es musste etwas an Traurigkeit weichen. Solange die Traurigkeit das Gemüt erfüllt, ist kein Platz für Freude. Da schreibt Johannes an einer anderen Stelle, der Duft von dieser Narde, die ausgegossen wurde, füllte das ganze Haus. Konnten sie ins Schlafzimmer ausweichen? Nein, dort war der Raum gefüllt vom Duft dieser Narde. Konnten sie in die Küche gehen und das nicht riechen? Nein. Überall, wo sie sich hinbückten oder hinlangten, wo sie hinkamen in diesem Haus, ob es groß oder klein war, überall war dieser Duft. Ja? Das Haus war einfach gefüllt von diesem Duft. Was geschieht, wenn jemand von Alkohol gefüllt wird? Das wissen wir. Dann fängt zunächst bestimmt der Trinkende den Alkohol. Aber trinkt er weiter, dann beginnt der Alkohol ihn zu bestimmen. Und ist er erfüllt von Alkohol, dann ist er besoffen, sagen wir. Und dann ist er ganz und gar benebelt und der Alkohol bestimmt sein Denken. Es ist nicht viel übrig, aber was da ist, wird vom Alkohol bestimmt. Sein Sprechen, sein Handeln. Man muss sich einfach einmal langsam Rechenschaft geben über das, was dieses Wort bedeutet. Was heißt es, wenn man vom Geist Gottes gefüllt ist? Dass man dann von Gott, denn der Geist ist Gott, bestimmt ist. Es ist keine Ecke in meinem Denken, in meinem Sprechen, in meinem Handeln, dass denn dann nicht von Gott, seinem Geist und seinem Geist bestimmt wäre. Ich bin dann erfüllt von Gott, von Jesus, vom Geist. Denn der Geist kommt nie alleine. Da kommt Jesus immer mit und der Vater ist auch immer dabei. Vom Geist erfüllt zu sein, heißt ganz vom ganzen Gott erfüllt zu sein. Und jetzt kommen wir nach Hause, nach dem Besuch, den wir machten bei den verschiedenen Themen. Was heißt es, erfüllt zu sein von der Erkenntnis seines Willens? Jetzt passen Sie auf. Denn Paulus hat nur ein Anliegen, nur ein Gebet für die Kolosser. Nur dieses. Und diese eine Bitte genügt, um ihnen über diese Schwierigkeit der Irrlehre hinweg zu helfen. Wenn sie erfüllt sind von der Erkenntnis des Willens Gottes, dann können sie vorwärts kommen, sonst nicht. Was heißt das, erfüllt zu sein von der Erkenntnis des Willens Gottes? Das heißt, dass der Wille Gottes, das Wissen um den Willen Gottes, mein ganzes Denken, Sprechen und Handeln bestimmt. Ich bin jetzt voll davon. Es gibt keine Minute, keinen Platz, keinen Zeitraum, es gibt keinen sonstigen Raum in meinem Leben, wo die Erkenntnis dessen, was Gott will, im Allgemeinen und im Besonderen, nicht mich bestimmt. Ich bin jetzt bestimmt von der Erkenntnis seines Willens. Wenn das der Fall ist, wenn das sein soll, dann muss ich auch etwas dazu beitragen, dass dieses Gebet erfüllt wird. Denn nur zu beten genügt nicht. Gott wird mir dann genügend Anregung geben, damit das Gebet erfüllt werden kann. Es geht darum, dass ich erfüllt bin, ganz bestimmt bin, von dem Wissen um seinen Willen. Es geht nun hier um die Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit. In aller Weisheit. Sie merken, was geschieht, wenn wir langsam die Bibel lesen, ja? Da fallen uns einige Dinge auf, ja? In aller Weisheit. In diesem Raum ist es wichtig, den Willen Gottes zu finden. Was ist aber Weisheit? Da spricht man von weisen Männern, weisen Frauen, die drei Weisen aus dem Morgenland, Matthäus 2, ob es drei waren, wissen wir nicht. Sie dürften weise gewesen sein. Was ist Weisheit? Was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit? Es gibt manch ein Lehrer an einer Schule, der hat viel Erkenntnis, aber wenig Weisheit. Was ist Weisheit? Es ist manch eine Frau, die hat viel Erkenntnis über Speisen und Utensilien und Küchenraum und so weiter, aber sie hat wenig Weisheit. Es gibt manch ein junger Mann, der sehr viel Erkenntnis hat, aber wenig Weisheit. Das dürfte beim anderen Geschlecht ebenfalls der Fall sein. Weisheit schließt Erkenntnis ein, aber Weisheit geht noch weiter. Wer weise ist, der ist informiert über einiges, das schon einmal geschehen war oder da war. Wer weise ist, der weiß einiges. Der hat sich informiert. Deshalb kann man bei weisen Menschen sich einiges an Weisheit holen, das heißt an Informationen. Sie wissen, sie haben Erkenntnis, das muss einmal da sein. Aber dazu gehört noch mehr. Wer weise ist, der weiß auch etwas über die Zukunft. Was weiß er? Nicht alles. Aber er muss einmal wissen, wo es hingehen soll. Nicht nur, wo es hingeht, sondern wo es hingehen soll. Denn man muss weise handeln. Und wenn man handeln muss, dann muss man wissen, wo es hingeht. Wo soll man hingehen? Es gibt manche Schritte, die man tun könnte. Die Zukunft ist reich an Alternativen. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick frage, was soll als nächstes getan werden, wohin geht es jetzt für mich in die nächste Zukunft, in die nächsten paar Minuten, dann gibt es eine Auswahl. Ich könnte aufstehen und davonlaufen. Ich könnte mich hinlegen auf den Fußboden. Ich könnte aufstehen. Ich könnte aufhören zu sprechen. Verstehen Sie? Es gibt eine ganze Anzahl, ganze Palette von Möglichkeiten. Auch für Sie. Nehmen Sie einmal ganz langsam die nächste Zukunft, dann die weitere Zukunft, die weitere. Es gibt eine ganze Palette von Möglichkeiten. Was ist Weisheit? Weisheit ist das Wissen um die beste Alternative. Wenn Sie weise handeln, dann wissen Sie, was jetzt von allen diesen Möglichkeiten das Beste wäre. Für die nächste Zukunft, und jetzt gehen Sie weiter. Weiter, weiter, weiter. Und wo landen Sie? In der Ewigkeit. Und da gibt es auch Alternativen. Welches ist der beste Ort? Ja. Sie wissen, wo es hingehen soll. Aber für die Zukunft gilt noch eine andere Frage zu klären. Wer weise ist, der weiß auch um den besten Weg zu dieser Zukunft oder zu diesem Ort. Der weiß, wie man's am besten macht. Es gibt nämlich verschiedene Arten und Wege, etwas zu verwirklichen. Will ich von hier nach Basel, dann kann ich natürlich über den Nordpol fahren, wenn ich will. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich das Geld dazu hätte. Mit dem Flugzeug ginge das. Aber ob das weise wäre, um nach Basel zu kommen, ja? Das wäre eine andere Frage. Eigentlich beides wäre es keine Frage mehr. Wenn Sie eine Büchse aufmachen wollen, dann können Sie verschiedene Methoden gebrauchen. Sie können die Büchse gegen einen Betonklotz werfen und dann wäre sie auf. Vielleicht auch nicht. Einige von Ihnen kennen vielleicht Bruder J.B. Toews. Er war mein Lehrer. Ich sang in einem Männerquartett. Und wir hatten vor, mit ihm zusammen irgendwo hinzufahren für einen Dienst. Und als wir den Wagen bestiegen, merkten wir, dass etwas da kaputt war, ein kleines Licht wohl. Es fiel uns auf und wir sprachen wenig kurz darüber. Und wie das wohl gekommen sei, und dann sagte er ein bisschen verlegen, ja, ich nahm einen Hammer. Ja, mit einem Hammer war es nicht gerade ratsam, diese Sache da zu reparieren. Ja. Das ist so, wie wenn Sie einen Hammer gebrauchen würden, um eine Birne zu kurieren. Oder, ja. Bruder J.B. Töws war kein Mechaniker. Ja. Er konnte sehr gut predigen und lehren. Er war ein weiser Mann, aber nicht auf allen Gebieten. Ja. Dasselbe gilt für einen jeden von uns. Ja. Und jetzt lachen Sie nicht so sehr. Wenn ich irgendwo hinkommen will, ich habe ein Ziel. Es mag ein gutes Ziel sein. Es mag das richtige, das beste Ziel unter den Umständen sein. Ein junger Mann will eine Frau, ein gutes Ziel. Aber wie kommt man zu einer guten Frau? Das ist noch was anderes, ja? Und da sagt Salomo, er bewundert den Weg eines Mannes mit einem Mädchen. Wenn es ein weiser junger Mann ist, er bewundert ihn. Ja? Da bewundert man einen Mann, der verheiratet ist mit seiner Frau und so weiter. Es gibt Weise, es gibt Unweise. Wir wollen Notizen machen, ein gutes Ziel. Wie tue ich das? Ja. Ja. Das kann man auch lernen. Ja. Es gibt lange Notizen, es gibt kurze Notizen. Die langen brauchen mehr Zeit. Ja. Also das sind einige Beispiele. Wer erfüllt ist von der Erkenntnis des Willens Gottes, der weiß auch, wie er zu handeln, um die Ziele, die Gott gesteckt hat für uns, zu erreichen. Wir sollen weise werden durch die Erkenntnis seines Willens. Nun heißt es hier in aller Weisheit. Aller ist ein Wort, das oft, oder all ist ein Wort, das oft in der Bibel vorkommt. Aber es ist nie uferlos. Das heißt, es ist nie ein Wort, das absolut, das heißt, ich glaube, ich kann das mit ziemlicher Sicherheit sagen, es ist ein Wort, das immer Grenzen hat, nicht absolut alles bedeutet. In dieser Hinsicht dürft es sich um die Weisheit handeln, die Gott wohlgefällig ist, und das ist die rechte Weisheit, oder die Weisheit, die für uns zugedacht war, denn niemand von uns muss alle Weisheit kennen, auch wenn sie gut ist. Also, das dürfte für jeden etwas anders aussehen. Aber so wie Gott das austeilen will, nach dem Maß, wie er es verteilen will, dürfen wir erwarten, dass er dieses Gebet erhört, in aller Weisheit. Es geht so dann, sagt Paulus, um die Erkenntnis seines Willens, in allem geistlichen Verstehen. Es geht um geistliches Verstehen. Ich muss nicht alles Irdische verstehen, aber ich sollte geistliches Verstehen haben, Verständnis haben. Gott will nicht, dass wir im Dunkeln sind über seinen Willen. Er will, dass wir verstehen. Und dann dürfen wir beten, dass wir erfüllt sind von der Erkenntnis seines Willens in allem Geistlichen verstehen. Geistlich ist der Raum. Das heißt nicht gut oder böse, sondern ist der Raum, der geistliche Raum. Der Raum, der mit dem Geiste Gottes zu tun hat, mit der geistlichen Sphäre, mit dem Himmlischen, mit den geistlichen Dingen, mit der Bibel und so weiter. In diesem Bereich. Gehen wir weiter. Wenn Paulus hier betet, er schreibt an die Kolosser und er sagt, ich teile euch mit, Timotheus und ich beten, dass ihr in Kolosse erfüllt sein möchtet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Warum meinen Sie, schreibt er das? Ist das nur Information über die Art und Weise, wie Paulus und Timotheus beten? Wenn ich Ihnen sage, ich bete für Sie, warum sagt man das? Nur damit man die Information hat?
Das ist eine Fürbitte, damit der andere für Sie betet. Auch.
Könnte sein. Auf jeden Fall soll es ihm etwas bedeuten, nicht wahr? Auf jeden Fall. Denn wenn Paulus für die Kolosser betet, müssten die Leute, die Brüder und Schwestern in Kolosse das nicht wissen. Ja? Wenn Paulus das betet, dann kann Gott das Gebet erhören für die Kolosser. Ja? Die Kolosser müssen das nicht wissen, damit das Gebet erhört wird. Aber warum sagt er ihnen das? Die Verbindung, ja. Es ist eine Art Gemeinschaft. Ich nehme an, dass es ihnen eine Hilfe sein soll in der Frage in Bezug auf die Irrlehre. Ich nehme an, dass Paulus ihnen damit sie informieren will. Schaut einmal, es ist wichtig, dass man das weiß. Ich habe einen Grund, ein solches Gebet zu tun. Und diesen Grund solltet ihr wissen. Damit teilt er mit, es ist wichtig, den Willen Gottes zu wissen. Warum ist es wichtig für Sie, das Wissen, dass es wichtig ist? Weil dahinter die Voraussetzung steht, auch ich habe eine Verantwortung dafür, dass ich weiß, was Gott will. Das steckt hier dahinter. Wenn Paulus Ihnen mitteilt, ich bete für euch, dass ihr erfüllt werdet, dann sollen sie wissen, dann merken sie, aha, das ist wichtig. Erstens, auch sie sollten so beten wie Paulus und Timotheus, denn es geht immerhin sie selbst an. Auch sie sollten so beten, wie Paulus und Timotheus für sie beten. Ich darf also die Gebete des Paulus zu meinen Gebeten machen. Auch ich darf dieses beten. Und ich tue das immer wieder, denn ich merke, wie unbeholfen, wie unweise, wie ungeistlich und so weiter ich bin, wie wenig ich verstehe. Ich muss also beten, dass es mir geschenkt wird. Es ist alles Geschenk. Es kommt von Gott. Zweitens, da ich weiß, wo Gott schon Erkenntnis gegeben hat, kann ich zu dieser Quelle gehen. Gott hat schon einiges geoffenbart an Erkenntnis seines Willens. Und ich darf zu dieser Quelle gehen, und die ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Die Kinder Israel sagten, ach, dieses Manna, jeden Morgen immer dieses Manna. Gibt es denn nichts anderes? Ja? Gibt es denn kein Fleisch? Ja, sagt Gott, es gibt auch Fleisch. Und ich werde euch Fleisch schicken. Und dann werdet ihr genug Fleisch haben. Und dann werdet ihr erfahren, ob Manna nicht auch genug wäre. Wollen wir nie unzufrieden sein mit dem Wort Gottes? An diesem Wort haben wir genug. Wir brauchen kein anderes Wort. Wir brauchen keine andere Lehre. An diesem Wort hat man genug. Petrus sagt, uns sind gegeben worden alle Verheißungen, die es braucht für unseren Pilgrimweg, von jetzt bis zur Zukunft, bis Jesus kommt. 2. Petrus 1, die ersten Verse. Uns sind schon gegeben. An diesem Wort haben wir genug. Dieses Manna ist reich genug. Es darf schmecken. Und lass es uns nie zu viel werden, jeden Morgen neu hineinzuschauen in die Bibel. Es kann einem mal so werden, so übereinkommen. Ja, jetzt wieder diese Bibel. Jetzt muss ich wieder Bibel lesen. Ich muss wieder stille Zeit haben, sonst kann es schief gehen. Ja? Also, wo soll ich heute lesen? Ja. Sprüche habe ich auch. Sprüche, Salmos. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Mal sehen. Kennen Sie das? Ich kenne das. Jeder von uns ist im Grunde genauso wie die Israeliten. Dieses Manna, Tag aus, Tag ein. Und da müssen wir sofort Buße tun. O Herr, vergib. Dies ist mein Ungehorsam gegenüber dem ersten Gebot. Ich liebe dich nicht genug, deshalb liebe ich nicht, was du sagst. Klar? Darin spiegelt sich Mangel an Liebe zu Gott. An diesem Mangel an Liebe zum Wort. Denn dies ist, was Gott gesagt hat. Nicht beten wir, Herr, sprich durch dein Wort zu mir. Er hat schon gesprochen. Hier, er hat schon gesprochen. Jetzt höre ich einmal. Ja. Manche Leute verwechseln das Reden Gottes mit dem Hören. Ich glaube, sie wissen alle, dass einen gewissen Zeitraum braucht zwischen Entstehung eines Schalles und Vernehmen des Schalles. Wenn der Schall sehr weg ist, dann kann man es feststellen. Aber wenn der Schall sehr nahe ist, dann merkt man diesen Zeitunterschied nicht. Aber es braucht, das heißt, Schall fährt durch eine Gegend, ja? Geht durch eine Gegend, genau wie Licht. Licht reißt aber schneller als Schall, Schall reißt langsamer. Jetzt hat Gott gesprochen. Jetzt braucht es manchmal Zeit, bis es an mein Ohr gelangt. Wenn das Ohr nicht gewaschen ist, braucht es ein bisschen länger. Und mit einmal geht das Ohr auf und ich sage, aha, Gott hat zu mir gesprochen. Ja, schon lange. Verstehen Sie? Dies ist das Reden Gottes. Und in dem Moment, wo ich es höre oder sehe auf dem Papier, ist Gott dabei zu sprechen. Und Sie brauchen gar nicht zu beten, sprich durch dein Wort zu mir. Sagen Sie das mal zu Ihrer Frau, zu Ihren Frauenbrüdern. Die werden denken, Sie sind halb unterwegs, irgendwohin, wo Sie nicht gern sein. Ja. Das Wort ist das Reden. Die Person spricht, nicht das Wort. Die Person spricht. Und dies ist das Reden. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Und Menschen haben mich nicht offenbar ganz verstanden. Dies ist das Reden Gottes. Um was bitten wir dann? Um die Erkenntnis seines Willens. Herr, hilf mir zu verstehen, was du am Sagen bist. Du sprichst. Ich brauche nicht zu bitten, dass du sprichst. Du sprichst schon. Aber lass mich dein Wort verstehen. Öffne mir die Augen. Psalm 119, Vers 18. Die Augen müssen uns aufgehen. Und das Auge ist auch das Ohr. Öffne mir die Ohren, damit ich höre. Aber sprechen tust du. Es geht nicht um das Sprechen Gottes. Darum brauchen wir gar nicht zu beten. Es geht um das Hören und um das Verstehen und das Aufnehmen dessen, was Gott sagen will. Darum geht es, darum müssen wir beten. Und ich bete, dass ich so spreche, dass alle die, die vernehmen sollen, was ich sage, dass dies verstehen können. Denn ich weiß von vornherein, dass es nicht jedermanns Ding ist, alles zu verstehen, was man sagt. Ich muss also immer damit rechnen, dass einige nicht verstehen. Es ist nicht jedem gegeben, alles zu verstehen. Aber es ist mein Wunsch, dass jeder etwas mitnimmt. Aber nicht alle nehmen notwendigerweise etwas mit. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Er wusste, dass nicht alle etwas mitnehmen würden, wenn er etwas sagte. Denn nicht alle Leute hätten Ohren. Aber wer sie hätte, der solle sie gebrauchen. Ja? Wer Ohren hat, der feststellt, er hat sie, der soll sie gebrauchen. Ja? Einige haben keine. Das ist furchtbar. Die gehen verloren. Sie wollen sie nie gebrauchen. Sie haben kein Ohr für das, was Gott sagt. Aber wenn jemand ein Ohr hat, der möge jetzt hinhören. Und darum wollen wir beten. Ja, wir gehen weiter. Es geht um die Erkenntnis seines Willens. Es geht um die Verantwortung, besser, für die Erkenntnis seines Willens. Diese Mitverantwortung unsererseits ist mit diesem Gebet nicht ausgeschlossen. Wir haben die Verantwortung des Betens. Wir haben die Verantwortung des Forschens in der Schrift, wo Gott bereits seinen Willen geoffenbart hat, zum Beispiel hier im Kolosserbrief. Wir haben die Verantwortung geschärfter Sinne, Epheser 5, Verse 10 und 17. Prüft, das sollen wir tun, wir sollen prüfen können. Wir haben die Verantwortung, einen geschärften Sinn zu haben, damit wir prüfen können. Aber damit man prüfen kann, braucht es noch mehr. Römer 12, 1 und 2. Wir müssen unseren Körper Gott darbringen, denn der ist uns oft im Weg. Viele Christen kennen nicht den Willen Gottes, weil ihr Körper nicht Gott gehört, sondern ihnen. Es ist ihnen noch nie ganz klar geworden, dass der Körper Gott gehört. Der steht auf, wann Gott will und nicht, wann ich will. Der geht zu Bett, wann Gott will und nicht, wann ich will. Der isst, was Gott will und nicht, was ich essen will. Der kleidet sich so, wie Gott will und nicht, wie ich will. Der geht dorthin, wo Gott will und nicht, wo ich hin will. Dessen Ohren hören, was Gott will und nicht, was ich hören will. Dessen Augen sind Gottes Augen, nicht meine Augen. Der ganze Körper und jeder Teil des Körpers, Römer 12, 1 und 2 und Römer 6, 13. In Römer 6, 13 steht zweierlei. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Zweitens, stellt eure Glieder Gott zur Verfügung. Wenn wir das nicht tun, dann wird unser Leib uns im Wege stehen. Und dann wird er sich selbstständig machen wollen. Aber Römer 8, Vers 12 und 13, Vers 13, wir müssen unseren Leib, die selbstständigen Werke des Leibes, zum Tode bringen, wenn wir Fortschritte machen wollen. Der Leib darf nicht tun, was er will. Er muss tun, was Gott will. Wissen Sie, Ihr Leib ist noch nicht bekehrt. Nur Ihr Geist, nur Sie selbst, Ihre Persönlichkeit, aber nicht der Leib. Das kommt noch. Der ist noch nicht wiedergeboren. Aber er darf in den Dienst Gottes gestellt werden. Und wenn wir diesen Leib Gott darbringen, Römer 12, Vers 1, dann werden wir, und dazu gehört auch Vers 2, Anfang, stellt euch nicht dem Wesen, der Lebensweise dieser Welt gleich, um prüfen zu können, was der Wille Gottes ist. Da ist es. Wir müssen Nein sagen zum weltlichen Wesen. Unser Leib muss dem Herrn dargebracht werden, wenn wir den Willen Gottes kennenlernen wollen. Also mitbeten, mitforschen, den Sinn schärfen, den Leib Gott darbringen, Nein zur Welt sagen. Das gehört auch dazu. Das steht nicht alles in diesem Text. Aber der Text kann durch die anderen Texte an dieser Stelle ergänzt werden. Die Verse 10 bis 23 zeigen uns nun den Zweck der Fürbitte. Warum betet Paulus? Zu welchem Zweck betet er? Das ist klein b. Was ist der Zweck der Fürbitte? Zu welchem Zweck hin? Wohin soll es gehen? Wohin führt das, wenn wir erfüllt sind von der Erkenntnis Gottes? Diese Antwort gibt Paulus gleich. Mit anderen Worten, er teilt uns schon gleich etwas vom Willen Gottes mit. Er zeigt uns schon gleich, was Gott will. Das ist der Zweck dieser Fürbitte. Erstens, zunächst wird der Zweck zusammengefasst dargelegt in dem ersten Teil von Vers 10. Ganz kurz, um ein Leben zu führen oder, wie Luther es übersetzt, um zu wandeln. Deshalb müssen wir den Willen Gottes erkennen. Deshalb müssen wir erfüllt sein von der Erkenntnis seines Willens, um zu wandeln oder um ein Leben führen zu können. Die Kolosser möchten Erkenntnis des Willens Gottes haben, um ein christliches Leben, ein führen zu können. Dabei ist zweierlei wichtig. Wir merken also, wenn Paulus dieses sagt, Erkenntnis muss zu einem Handeln führen. Wenn Paulus sagt, ich bete, dass ihr wisst, was Gott will, damit ihr wandeln könnt, dann merken wir, es braucht Kenntnis, um wandeln zu können. Ich muss erst wissen, bevor ich tun kann. Ich bin kein Tier, ich bin keine Maschine. Tiere und Maschine handeln zum großen Teil selbstständig. Tiere sind stärker vom Instinkt getrieben als wir. Es gibt einen schmalen Entscheidungsraum bei Tieren und Vögeln, aber der ist nicht sehr groß. Sie handeln sehr stark instinktiv. Das heißt, sie sind wie lebende Maschinen. Sie tun manches gleichsam von selbst. Nicht so wir. Wir sind im Willen Gott, im Bilde Gottes geschaffen. Und wir brauchen erst Informationen. Und diese Information muss dann ausgewertet werden. Es muss dann eine Entscheidung getroffen werden im Blick auf die Information. Und dann handeln wir. Wir können dieser Verantwortung nicht entgehen. Es gibt manche, die heißen Aussteiger. Und das sieht man auch. Die lassen sich einfach gehen. Aber das geht nicht auf die Dauer. Früher oder später muss man eine Entscheidung treffen, ja? Früher oder später muss man sich fragen, will ich immer draußen auf der Straße schlafen, in der Kälte oder nicht? Ja? Er ist dazu gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Ja? Ja, ich habe Hunger. Ja, wie kommen Sie jetzt zu Brot? Ja? Der Magen treibt ihn. Und früher oder später wird er erinnert an seine Verantwortung, etwas zu tun, damit es anders wird. Ja? Man kann sein Menschsein nicht entfliehen. Man kann nicht davon. Wir sind nun einmal so geschaffen, dass wir Verantwortung haben für das, was wir als nächstes tun. Und das ist ein Stück Reife. Ein Kind bekommt vieles für sich getan, muss dann aber lernen, mit der Zeit selbst Verantwortung zu übernehmen. Das geschieht sehr allmählich. Glücklicherweise hat es dann etwa 18 Jahre Zeit dazu. Manche brauchen etwas mehr. Aber man kann lernen, als Erwachsener einigermaßen selbstständig durchs Leben zu kommen. Auch dann braucht man immer noch andere Leute, aber dann muss man lernen, mit diesen Leuten zusammenzuleben, nicht wahr? Es braucht Erkenntnis, um handeln zu können. Gott hat uns so geschaffen. Wozu den Willen Gottes erkennen, wenn man ihn nicht tun will? Das ist das andere. Um handeln zu können, muss ich den Willen Gottes wissen. Aber wenn ich den Willen Gottes kenne, dann muss ich auch handeln. Wer nicht bereit ist zu handeln, der sollte nicht beten, dass er den Willen Gottes erkennen darf. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht? Wir müssen bereit sein zu tun, wenn wir wissen. Es braucht nicht nur ein Kenntnis, um zu tun, es braucht Bereitwilligkeit zu tun, wenn wir kennen, wenn wir Erkenntnis haben. Jesus sagt, meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Und Jakobus sagt, seid Täter, nicht nur Hörer. Wozu teilt Paulus mit, es ist wichtig zu wissen, um den Willen Gottes, damit man etwas tut. Man muss bereit sein zu tun. Also, zum Handeln braucht es Erkenntnis und auf die Erkenntnis muss Handeln folgen. Das ist gegenseitig. Wir haben nicht nach eigenem Gutdünken zu handeln, wir haben nach Gottes Gutdünken zu handeln. Zu einem Leben für Gott braucht es Erkenntnis seines Willens. Das lernen wir hier. Es soll nun in bestimmter Weise gehandelt werden, heißt es hier. Um zu wandeln des Herrn würdig. Des Herrn würdig. Was heißt würdig? Das Wort könnten Sie auch mal studieren. Was heißt würdig? Würdig heißt entsprechend. Das Wort für würdig erinnert an eine Waagschale. Die eine Schale soll der anderen entsprechen. Man legt etwas in die eine Schale, das heißt, ich habe etwas jetzt auf dem Markt oder im Laden gekauft. Zum Beispiel, wir sind beim Gemüseabteil, tun ein etwas oder Obst auf die Waagschale. Jetzt muss, natürlich heute sieht es etwas anders aus, man legt es auf und es wird mechanisch gemessen. Man kann schon selbst vielleicht den Preis ablesen. Aber früher hatten es Schalen. Und dann legte man entsprechende Gewichte ein, damit es vage kommen könnte. Zunächst war die eine Schale ganz hoch, weil auf der anderen Schale etwas aufgelegt war. Und dann wird auf der anderen Schale so viel Gewicht eingelegt, bis es waagerecht ist, sagen wir. Die Waage ist recht, ist eben. Wenn zu viel drauf ist, das sieht man heute noch vielleicht in einigen Käseläden, dann wird etwas wieder zurückgenommen. Ja? Oder die Verkäuferin fragt, ist recht so? Ja, ja, sagen wir, ist recht so. Ja. Ist auch ein bisschen mehr, als ich wollte, aber schadet nichts. Das heißt, die Verkäuferin will ja mehr verkaufen, ja. Entsprechend, würdig. Nun sagt Paulus in Epheser 4, Vers 1, wandelt würdig des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Das heißt, euer Leben möge dem Ruf, die Zukunft, die Gott für uns hat, entsprechen. Sie sind unterwegs zu einem Empfang einer hohen Persönlichkeit. Oder Sie sind, nehmen wir ein anderes Beispiel, Sie sind unterwegs zu einer Beerdigung. Ein naher Verwandter, vielleicht ein sehr naher Verwandter, ist gestorben. Wie verhalten Sie sich? Entsprechend. Das weiß man. Da wird nicht gelacht und gespielt und getobt. Ja? Das tut man in der Pause in einer Bibelschule. Ja? Das entspricht der Situation. Ja, das darf man. Aber nicht, wenn man bei einer Beerdigung ist. Am Sonntag trägt man entsprechende Kleidung. Festliche Kleidung. Ein Gottesdienst ist ein Fest. Es gibt Entsprechung. Nun sagt Paulus, wandelt des Herrn entsprechend. Man muss wissen, wer der Herr ist. Ich bin sein Eigentum. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Freund. Und dann muss ich mich entsprechend verhalten. Ja? Da sagt ein Vater, Junge, du heißt Janssen. Und Janssens machen das nicht. Ja? Dem Jungen wird beigebracht, entsprechend dem Namen Janssen sich zu benehmen. Und nun sagt Gott, du heißest Kind Gottes. Benimm dich. Ja? Aber dazu braucht es einiges an Auskunft, wie man sich im Hause dieser Familie benimmt. Ja? Ich bete um die Erkenntnis seines Willens, damit ihr euch des Herrn entsprechend verhaltet. Des Herrn würdig. Sehr knapp formuliert, sehr gebündelt, zusammengefasst. Aber darin liegt sehr viel. Er wird es noch deutlicher machen. Aber, Vers 10 ist noch nicht ganz zu Ende, des Herrn würdig, in jeder Hinsicht wohlgefällig. In jeder Hinsicht wohlgefällig. Wem wohlgefällig? Gott liegt nicht sehr weit im Denken des Paulus. Und auch wenn wir diesen Text lesen, nicht. Gott wohlgefällig. In jeder Hinsicht dem Herrn wohlgefällig. Ihm wohlgefällig. Ich bin sein Eigentum. Ich will würdig handeln. Seinetwegen würdig handeln. In jeder Hinsicht. Es gibt keinen Platz, wo ich nicht des Herrn würdig mich benehmen will. Gut, nehmen wir einmal den Volleyballplatz. Wir spielen. sehr eifrig, des Herrn würdig. Kann man Volleyball des Herrn würdig spielen? Ja, das geht. Kann man einen Spaziergang machen, ein Gespräch führen, Kartoffeln schälen, sich schlafen legen, irgendetwas in jeder Hinsicht des Herrn würdig tun? Ja. Ich bin immer ein Kind Gottes. Immer will ich des Herrn würdig mich benehmen. Das ist umfassend. Ja? Das ist umfassend. Des Herrn würdig in jeder Hinsicht wohlgefällig. Jetzt muss ich wissen, was sein Wille ist. Ja? Deshalb betet Paulus, damit es wohlgefällig sein kann. Indem ihr in jedem guten Werk, das geht dann schon in Details. Also bis dahin haben wir die Zusammenfassung. Einen Wandel zu führen, der des Herrn würdig ist, in jeder Hinsicht wohlgefällig, dem Herrn wohlgefällig. Das ist die Zusammenfassung. Jetzt wird der Zweck der Fürbitte näher ausgeführt. Und ich darf jetzt mitteilen, Ende Vers 10 bis Ende Vers 23, das sollte man beibehalten, Ende Vers 10 bis 23 führt Paulus den Zweck seiner Fürbitte näher aus. Das heißt, alles dieses gehört zu dem Grund, warum betet Paulus, dass die Kolosser erfüllt sein mögen von der Erkenntnis seines Willens. Alles dieses gehört dazu. Alle späteren Verse, wer den Text gelesen hat, dem fällt vielleicht jetzt was ein. Alles das gehört dazu, damit ich den Willen Gottes wissen kann und tun kann. Jetzt wird der Zweck der Fürbitte näher ausgeführt. 10 Ende bis 23. Überblick. Vier Eigenschaften eines gottwohlgefälligen Wandels werden jetzt aufgeführt. Nämlich in den Versen 10 Ende bis 12. 10 Ende bis 12 werden vier Eigenschaften aufgeführt. Eigenschaften eines gottwohlgefälligen Wandels. Und der Rest hat mit der vierten Eigenschaft zu tun. Welches sind die ersten drei? Als erstes nennt Paulus das Fruchtbringen in Vers 10. Zu einem gottwohlgefälligen, dem Herrn wohlgefälligen Wandel gehört das Fruchtbringen. Gott will, dass wir nicht stehen bleiben. Gott will, dass wir Frucht bringen. Und zwar in jedem guten Werk. Wir beachten hier Folgendes. Gemeinde Jesu Christi soll sich an jedem guten Werk beteiligen, ob es ein himmlisches oder ein irdisches ist. Und ich habe den Eindruck, seitdem ich Bruder Gerhard Wölk kennengelernt habe, dass er voll einverstanden ist, denn er ist ein sehr praktischer Mann. Das habe ich gestern wieder gesehen, als er von der Schönheit sprach. Das Christsein betrifft das ganze Leben, den Arbeitstag, alles. Was immer Sie von Beruf sind, das muss ein gutes Werk sein. Und in diesem guten Werk wollen Sie Frucht bringen. Ein Christ geht nicht nur auf die Arbeit, um Geld zu verdienen. Ein Christ tut die Arbeit, die er tut, im Beruf, zur Ehre Gottes. Das muss eine sinnvolle Arbeit sein. Deshalb habe ich schon mal eine Arbeit verlassen, weil sie nicht sinnvoll war. Ich habe dafür einen Preis zahlen müssen, aber ich wollte nicht jede Arbeit tun. Eine Christin kann nicht den Beruf einer Prostituierten annehmen. Ja. Das geht nicht. Und auch nicht alle andere Arbeiten sind immer für einen Christen angebracht. Es gibt gewisse Arbeiten, die können Christen nicht tun, weil sie mit Sünde verbunden sind. Schlechthin. Ich muss eine Arbeit tun, bei der ich wirklich Gott ehren kann, bei der ich nicht sündigen muss, sonst muss ich die Arbeit verlassen. In jeder Hinsicht. In jedem guten Werk, was immer in den Augen Gottes gut ist. Und dazu muss ich den Willen Gottes wissen. Ich muss wissen, was in den Augen Gottes gut ist. in jedem guten Werk Frucht bringen. Gemeinde Jesu soll sich an jedem guten Werk beteiligen, ob das ein irdisches Werk ist oder ein himmlisches Werk. Zweitens, Gott hat dabei für jeden einen besonderen Plan. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Gott führt mich anders als Sie und Sie anders als mich. Jeder hat da seinen Platz. Drittens, in diesen Werken sollen wir Frucht bringen. Frucht ist allerdings nicht immer Erfolg, sondern Frucht ist das Ergebnis, das Gott jeweils bestimmt. Frucht ist das, was Gott jeweils bestimmt. Da kann es sein, dass nach meinem Dafürhalten es sinnlos zu sein scheint. Aber wenn ich weiß, das ist mein Platz, dann habe ich weiter zu arbeiten. Die Frucht ist die Freude, die Gott an mir hat. Nicht, was dabei rausklingt an Erfolg. Und da kann es sein, dass ich jahrelang um jemanden bete, erfolglos. Aber es ist Frucht dabei, weil ich dabei treu gewesen bin. Und es kann sein, wie bei Georg Müller, dass Gott erst bei der Beerdigung das Gebet erhört. Ja. Nach dem Tode. 40 Jahre lang, glaube ich, hat er gebetet für einen Mann. Und bei der Beerdigung kommt der Mann zum Glauben. Nicht während Georg Müller lebt. Erfolg ist nicht das Kriterium für Frucht. Frucht ist nicht immer zu sehen. Das wollen wir auch festhalten. Solche Werke, und das müssen wir auch festhalten, solche Werke bringen uns keine Heilsgerechtigkeit ein. Denn vor dem Fruchttragen muss bereits Leben sein. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir Heilsgerechtigkeit. Frucht ist das Ergebnis der Heilsgerechtigkeit, nicht die Ursache der Heilsgerechtigkeit. Nicht beeindrucke ich Gott durch meine Frucht, sondern sie ist das, was er bei mir bewirkt. Jetzt müssen wir einen Strich ziehen. Heute Nachmittag können wir Fortsetzung machen. Das war also das Erste, das zu einem Gott wohlgefälligen Wandel gehört. Und deshalb müssen wir um die Erkenntnis seines Willens bitten. Dieser Text 9 bis 23 ist sehr, sehr konzentriert. Ich hoffe, dass wir die Geduld haben, dabei zu bleiben. Vielen Dank, einen guten Appetit wünsche ich. Ist zweierlei. Rechtfertigung ist gerecht sprechen. Gerechtigkeit und Heiligkeit gehören zusammen zum Wesen Gottes. Und Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde. Das heißt, dass wir ebenfalls gerecht und heilig sein sollen heute, wo wir es nicht mehr gewesen sind, als Adam und Eva geschaffen waren, waren sie gerecht und heilig. Aber wir sollen es werden. Dabei ist der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Heiligkeit dieser, dass Gerechtigkeit, das Gutsein, beides ist Gutsein, ja? Gerechtigkeit ist das Gutsein gemessen an einem Maßstab, nämlich am Gesetz. Das Gesetz ist ein Maßstab. Gott selbst hat Maßstäbe. Er denkt in Form von Maßstäben. Und seine Gerechtigkeit entspricht diesen Maßstäben. Wir wissen auch um Maßstäbe. In unserem Gewissen wissen wir ungefähr, wie jemand sein sollte. Aber wir stellen fest, dass wir selbst diesen Maßstäben nicht entsprechen. Ja? Das ist anders bei uns. Aber Gott entspricht seinem Gesetz.
Heiligkeit hat nun eher mit dem Wesen zu tun. Gott ist heilig in seinem Wesen, das heißt, er ist absolut rein und er ist anders als wir, er ist größer, er lebt in einem Abstand von uns, aber das wollen wir jetzt lassen. Wenn sündige Menschen gerecht werden, dann ist das ein Rechtfertigen. Rechtfertigen heißt gerecht machen. Und das geschieht auf zweierlei Art und Weise. Das geschieht einmal dadurch, dass wir von Gott gerecht gesprochen werden. Aufgrund des Todes Jesu Christi für uns, er hat die Schuld, die wir vor dem Gesetz gesammelt hatten, diese Schuld hat er selbst getragen an unsere Stelle. Und wenn wir als Schuldner zu Jesus kommen, dann ist er bereit, uns die Schuld zu nehmen. Das heißt, er spricht uns gerecht. Jesus hat die Schuld getragen und nun kann sie gelöscht werden. Das nennen wir auch Vergebung. Uns wird die Schuld vergeben, gestrichen, erlassen. Das ist Rechtfertigung. In Römer Kapitel 4 wird das näher besprochen. Da haben wir ein Beispiel von Abraham und David. Dann gibt es aber auch eine andere Seite der Rechtfertigung. Das ist das Gerechtmachen. Und hier sind wir schon bei der Heiligung. Da merkt man, dass die zwei nahe beieinander liegen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, das heißt zum Sündopfer. Das alttestamentliche Opfer für Sünde hieß Sünde. Das heißt, das Opfer wurde identisch mit der Sünde und so nannte man auch das Opfer Sünde. Und so ist Jesus zur Sünde gemacht, das heißt zum Opfer für unsere Sünde. Und er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen auf das Kreuz. 1. Petrus 2. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther 5, Vers 21, den zur Sünde gemacht, der von keiner Sünde wusste, ihn zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus, der Gerechte, wird zum Sünder. Wir, die Sünder, werden zu Gerechten. Werden. Ja? Er wird an unserer Stelle zum Sünder. Wir werden aufgrund seines Todes und seiner Auferstehung zu Gerechten. Das geschieht durch die Wiedergeburt. Das heißt, wenn wir zu Christus kommen, werden wir nicht nur gerecht gesprochen vor dem Gesetz Gottes. Wir werden als Gerechte betrachtet, sondern wir werden gerecht gemacht. Titus 3, die Stelle kann man aufschlagen, 4 bis 7. Titus 3, 4 bis 7. Vers 4 macht klar, dass es sich um Rettung handelt. Um das Heil. Heil und Rettung ist dasselbe. Gott ist ein Retter, ein Heiland. Und er hat gerettet. Wie? Jetzt wird die Frage beantwortet, wie rettet Gott der Retter? Nicht aufgrund von Leistungen, die wir vollzogen hätten, sondern, jetzt wird's gesagt, durch Waschung der Wiedergeburt, durch Ausgießung des Heiligen Geistes, Vers 5 und 6, und dann heißt es Vers 7,
damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden erben des ewigen Lebens.
Ja. Damit wir gerechtfertigt, so wie das formuliert ist, bedeutet es, dass wir durch die Vorgänge, die in Vers 5 und 6 genannt sind, durch diese Vorgänge sind wir jetzt gerecht geworden. Und als Gerechte sind wir natürlich jetzt Erben, Erben des ewigen Lebens. Alles durch seine Gnade, durch seine Freundlichkeit, durch seine Liebe. Also Rechtfertigung oder Gerechtmachen geschieht durch Waschung der Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, durch Neuwerden. Wir werden neu, dadurch, dass wir wiedergeboren werden. So sind wir nicht nur Sünder, die einfach gerecht gesprochen werden, sondern wir werden auch wiedergeboren. Und nun sind wir in Gottes Augen Gerechte. Aber gleichzeitig sind wir auch noch Sünder, in dem Sinne, dass die Sünde in uns wohnt und unsere sündige Natur uns immer noch verdorben lässt. Wir haben jetzt zwei Triebe in uns und die machen uns ja zu schaffen. Einmal haben wir immer noch den Trieb zur Sünde hin und andererseits haben wir den neuen Trieb zur Heiligung hin. Aber das ist dann ein Thema für sich, ja. Aber Rechtfertigung ist also bei uns, den Christen, gerecht sprechen, weil Jesus die Schuld für uns getragen hat, gerecht gesprochen vor dem Gesetz. Und zweitens, gerecht machen durch den Heiligen Geist in der Wiedergeburt. Eine weitere Frage? Die Rechtfertigung geschieht an drei Stellen. Sie geschieht in der Hinwendung zu Jesus Christus. Da macht Gott uns zu Gerechten. Und so sind wir hinfort Gerechte in Jesus Christus. Diese Gerechtigkeit, die uns dazu teil wird, bringt nun Frucht in unserem Leben. Und jetzt rechtfertigt die Frucht uns. Das heißt, sie stellt uns heraus als solche, die gerecht geworden ist. Die Frucht des göttlichen Wandels zeigt, dass wir gerecht sind. In diesem Sinne werden wir gerechtfertigt. Nicht gerecht gemacht, sondern es ist dann zu sehen, dass wir Gerechte sind. Und das nennt man auch Rechtfertigung. Da haben wir Römer 6. Das ist einfach der gerechte Wandel des Christen. Aber da muss man auch Jakobus Kapitel 2 ist es, glaube ich, Ende des Kapitels. Ich denke, es ist Kapitel 2. Da wird Abraham als Beispiel gebraucht und Rahab auch. Abraham zeigt mit seinem Glauben, oder besser mit seinem Gehorsam, Abraham zeigt mit seinem Gehorsam, dass er glaubt. Nehmen wir zum Beispiel, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Gott hat Abraham versprochen vorher, in Isaak soll dein Same gezählt werden. Das heißt, Gott hatte ja Abraham versprochen, er würde ihn vermehren. Und dann sagte er, diese Vermehrung wird über Isaak kommen, nicht über Ismael. Das glaubt Abraham, dass es so ist. Jetzt sagt aber Gott zu Abraham, jetzt nimm deinen Sohn Isaak und opfere ihn auf dem Altar. Was muss Abraham jetzt denken? Können Sie überlegen, was muss Abraham jetzt denken? Oder was? Wenn er aber glaubt, dann kann er das nicht glauben, nein? Wie? Ja, das ist die Alternative, ja. Eine dritte Alternative, damit hat er nicht gerechnet. Und die kam dann zustande, ja. Dass Gott den Sohn in letzter Minute retten würde. Damit hat er nicht gerechnet. Er hatte wirklich gerechnet, den Sohn töten zu müssen. Entweder er hörte auf zu glauben und denkt, Gott wird diese Verheißung nicht erfüllen, nimmt ihn den Segen. Oder er glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt. Und der Hebräerschreiber sagt uns, dass das ist, was er dachte. Abraham dachte, Gott würde ihn vom Tod auferwecken. Denn Gott hatte versprochen, aus diesem Jungen kommt die Nach, der Same. Ja? Also musste der am Leben bleiben irgendwo. Ja? Er musste eine Frau kriegen, musste Kinder haben. Und wenn er jetzt stirbt, bevor er verheiratet ist, ja, dann muss er auferstehen. Das ist die einzige Lösung. Ja. Das war die Schlussfolgerung. Und jetzt sagt Jakobus, dieser Glaube hat Abraham gerechtfertigt. Was heißt das? Hat Abraham herausgestellt als jemanden, der gerecht, der das Richtige tat, ja? Der im Recht war, der vor Gott richtig war. Gerechtigkeit heißt, man ist vor dem Gesetz richtig, ja? Schuldlos. Und dann werden wir noch gerechtfertigt in der Vollendung. Wenn Jesus wiederkommt, bekommen wir ein Kleid der Gerechtigkeit, Offenbarung 19. Die Heiligen werden, die an Christus Glaubenden, werden bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Das ist die Besiegelung unserer Gerechtigkeit. Die, die treu bleiben, die gehen dann als Gerechte in die Ewigkeit ein.